So, es geht über Römerbrief, Kapitel 7. Heute Morgen haben wir so eine Einführung in dieses Kapitel gemacht. Römer 7 gehört in den Abschnitt von Kapitel 5 bis 8. Das Hauptthema, um das es Paulus dort geht, das ist die Heilsgewissheit. Christen können gewiss sein, dass das Urteil, das Gott über sie fällt, wenn sie vor Gott einmal stehen werden, im jüngsten Gericht, dass dieses Urteil dasselbe ist, was sie jetzt schon empfangen haben, als sie zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Christen können gewiss sein, dass sie schon in diesem Leben ganz Gott gehören und dass Gott ihr Leben vollständig in seinen Dienst genommen hat. Christen brauchen diese Gewissheit, weil sie in einer Welt leben, die eine ganz andere Sprache spricht, als das, was Gott in seiner Verheißung ihnen vorhält. Es ist vor allem die Realität der Sünde und des Todes, die zu belegen scheinen, dass Christen nicht ganz Gott gehören, sondern dass sie immer noch von Mächten bestimmt werden, von denen Gott ihnen zusagt, dass sie von ihnen befreit sind, Sünde und Tod. Paulus hebt demgegenüber hervor, dass Christen mit Jesus Christus verbunden sind, durch den Glauben. Christus hat den Tod besiegt und hat ihnen ein ewiges Leben erworben. Christus ist für ihre Sünde gestorben und die Christen sind mit ihm gegenüber der Sünde gestorben. Die Sünde hat keine Herrschaft mehr über sie. Und nun fährt Paulus fort. Christen bewahren sich ihrer Heilsgewissheit, wenn sie sich noch etwas weiteres vor Augen führen. Sie sind mit Christus in seinem Tod gestorben. Sein Tod gilt in Gottes Augen für sie. Das ist das Thema, das Paulus in Römer Kapitel 6 dann entfaltet. Und in Römer 6 ist wichtig zu verstehen, was Paulus dort meint. Christen sind mit Christus gestorben. Das heißt, Christen selber sind nicht gestorben, sondern Christus ist gestorben. Und Christen sind mit ihm gestorben. Seinen Tod, keinen eigenen. Wenn Christen mit Christus gestorben sind, sind sie mit ihm seinen Tod gestorben. Das heißt, sein Tod wird ihnen zugerechnet. Und dadurch geht Paulus jetzt einen Schritt weiter. Dadurch sind sie auch gegenüber dem Gesetz tot. Und das ist das Thema von Römer 7. Und wenn sie sich das vor Augen führen, dass sie durch den Tod mit Christus gegenüber dem Gesetz tot sind, bewahren sie sich ihre Heilsgewissheit. Wenn sie aber in den Irrtum verfallen, sie müssten sich Gottes Gnade durch Gehorsamsleistungen bewahren, so wie es im Gesetz eingefordert wird, verlieren sie die Heilsgewissheit. Das ist ein recht wichtiges Thema. Ich weiß wohl, dass es umstritten ist unter Christen, überhaupt das Thema Heilsgewissheit. Aus meiner Sicht hängt das damit zusammen, dass oft gar nicht deutlich ist, was das Wesen des Glaubens ist. Lebt der Glaube nun aus dem Evangelium oder lebt er aus dem Evangelium und dem Gesetz zusätzlich? Und Paulus sagt sehr deutlich, der Glaube lebt allein aus dem Evangelium. Die Heilsgewissheit eines Christen geht automatisch verloren, wenn er die Gewissheit an eigenen Taten ablesen muss. An eigenen Taten, die er aus Gehorsam bringt. Und sich dann selber Gesetze auferlegt. Wenn ich das und das getan habe, dann weiß ich, dass ich wirklich im Glauben stehe. Und dann kann ich auch gewiss sein, dass ich gerettet bin. Dass der Glaube natürlich auch Frucht hervorbringt, das ist eine ganz andere Frage dann. Gut, wir lesen jetzt heute Abend Römer 7, die Verse 1 bis 4 miteinander. Ich lese die Übersetzung, wie ich sie aufgeteilt habe. Brüder und Schwestern, ihr kennt doch das Gesetz und wisst, es hat für einen Menschen nur Geltung, solange er lebt. Eine verheiratete Frau zum Beispiel ist durch das Gesetz an ihren Mann gebunden, solange er lebt. Wenn der Mann stirbt, gilt für sie das Gesetz nicht mehr, das sie an ihn bindet. Wenn sie sich also zu Lebzeiten ihres Mannes mit einem anderen einlässt, nennt man sie zu Recht eine Ehebrecherin. Stirbt aber der Mann, ist sie frei von dem Gesetz. Sie begeht keinen Ehebruch, wenn sie sich einem anderen hingibt. So steht es auch mit euch, meine Brüder und Schwestern. Ihr seid gegenüber dem Gesetz getötet worden durch den Leib von Christus, so dass ihr jetzt einem anderen gehören könnt, dem nämlich, der von den Toten auferstanden ist. So kann unser Leben jetzt für Gott Frucht bringen. Paulus setzt hier voraus, dass die Christen in Rom, an die er sich richtet, dass die sich im Gesetz auskennen. In Vers 1 sagt er, ihr kennt doch das Gesetz und wisst. Die Gemeinde in Rom bestand aus jüdischen und nichtjüdischen Christen. Und dabei waren die nichtjüdischen Christen offenbar in der Mehrheit. Römer Kapitel 1, Verse 5 bis 7 könnt ihr dazu mal aufschlagen. Römer Kapitel 1, Verse 5 bis 7. Durch ihn, Jesus Christus, unseren Herrn, hat Gott mich in seiner Gnade zum Apostel für alle Völker gemacht, damit sie das Evangelium annehmen und an Jesus glauben, und damit auf diese Weise sein Name geehrt wird. Darum gilt mein Auftrag auch euch in Rom, euch, die ihr von Jesus Christus berufen seid. Ihr seid von Gott geliebt, ihr seid berufen und ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Also Paulus schreibt an die Gemeinde in Rom, weil er weiß, dort gibt es eine Gemeinde mit vielen nichtjüdischen Christen. Und er weiß, ihnen schuldet er auch die Unterweisung im Evangelium. Erstaunlich ist nun, dass Paulus von ihnen, von diesen Christen voraussetzt, dass sie ganz selbstverständlich im Alten Testament unterwiesen worden sind, nachdem sie zum Glauben gekommen sind. Die erste Generation von Christen hatte ja eine Bibel, in der nur das Alte Testament drin war. Das andere war mündliche Predigt und irgendwann kamen dann die ersten Schriften des Neuen Testamentes hinzu. Das hat aber etwa 15 Jahre gedauert, bis also das erste schriftliche neutestamentliche Dokument hinzukam. Das heißt, in dieser ganzen Zeit sind sie aus dem Alten Testament durch prophetische Predigt unterrichtet worden. Und an der Spitze der Lehrer waren natürlich die Apostel. Die waren von Gott besonders eingesetzt. Und sie kennen auch im Alten Testament insbesondere diesen großen Block im Alten Testament, das sich Gesetz nennt. Und das Gesetz im Alten Testament, das ist das Gesetz, was Gott dem Volk Israel durch Mose gegeben hat. Und die Christen in Rom wissen Folgendes durch das Alte Testament, dass sich das Gesetz an Menschen richtet, die in seinem Geltungsbereich leben. Ein Mensch, oder seinerzeit war es eben ein Israelit, der stand im Geltungsbereich des Gesetzes, solange er auf dieser Erde lebte. Der Tod beendet dann die Herrschaft des Gesetzes über das Leben eines Israeliten. Und ist jemand gestorben, haben auch die Lebenden gegenüber dem Verstorbenen keine Verpflichtungen mehr. Jedenfalls hören die meisten auf. Das Gebot, du sollst nicht morden, gilt in Bezug auf den Verstorbenen nicht mehr, weil er schon tot ist. Einen Toten kann man nicht mehr ermorden. Paulus greift das Beispiel der Ehe auf. Gegenüber einem Verstorbenen erlischt die gesetzliche Forderung nach ehelicher Treue für den verbliebenen Ehepartner. Weil nämlich die Ehe durch den Tod des anderen Ehepartners aufgelöst ist. Automatisch. Das heißt, derjenige, der jetzt als Witwe oder als Witwer lebt, kann wieder heiraten. Demgegenüber ist es so, dass eine Frau, die sich bei gültiger Ehe, also zu Lebzeiten ihres Mannes, mit einem anderen einlässt, nach dem Gesetz Gottes Ehebruch begeht. Wenn ihr Mann tot ist, kann sie einen anderen Mann heiraten. Sie begeht damit keinen Ehebruch. Die Gesetzesvorschrift, die diese Frau an den ersten Mann gebunden hat, ist mit dem Tod des Mannes automatisch erloschen. Nebenbei erwähnt, Paulus macht hier keine Aussage zu der Frage, ob es Fälle gibt, wo Scheidung und Wiederheirat erlaubt sind, zu Lebzeiten eines Ehemannes. Das Thema, welches er behandelt, ist das Verhältnis des Christen zum Gesetz. Die Auflösung der Ehe durch den Tod des Ehepartners dient ihm als Beispiel, um das Verhältnis des Christen zum Gesetz zu beleuchten. Das heißt, aus meiner Sicht ist es nicht angebracht, diese Stelle anzuführen und zu begründen, dass Scheidung und Wiederheirat in allen Fällen verboten sind. Aus meiner Sicht gibt es wenigstens einen Fall, wahrscheinlich sogar zwei Fälle im Neuen Testament, wo eine Scheidung erlaubt ist und eine Wiederheirat auch, nämlich bei Unzucht eines Ehepartners, Matthäus 19. Und wenn es eine Ehe gibt, wo ein Christ und ein Nichtchrist zusammenleben und der Nichtchrist lässt sich scheiden. Da sagt Paulus dem Christen, dass er frei ist, einen anderen zu heiraten. Das muss dann aber ein Christ sein. Gut, das ist wirklich nur nebenbei. Der Schwerpunkt liegt jetzt ganz auf Vers 4. Das Beispiel Was Paulus in den Versen 2 und 3 herangeführt hat, wendet er auf das Verhältnis von Christen zum Gesetz und zu Christus an. Hier steht auch die zentrale Aussage in Kapitel 7. Paulus schreibt, ihr seid gegenüber dem Gesetz getötet worden durch den Leib von Christus, sodass ihr jetzt einem anderen gehören könnt, dem nämlich, der von den Toten auferstanden ist. So kann unser Leben jetzt für Gott Frucht bringen. Wichtig ist es in dem Vergleich, den Paulus zieht, nicht alles übers Knie zu brechen. Es ist nicht alles streng logisch aufeinander bezogen. Man kann also nicht sauber ein Element aus dem einen Bereich des Vergleichs mit genau einem Element des anderen Bereichs vergleichen. Das heißt, in dem einen Bereich gibt es eine Ehefrau, es gibt den verstorbenen Mann und es gibt einen neuen Ehemann. Diese drei Personen. Jetzt auf der Gegenseite des Vergleiches gibt es nicht drei Personen. Es gibt nur den Christen und Christus. Weil Christus plötzlich zweimal auftaucht, als Gestorbener und als jemand, der auferstanden ist. Die Stellung der Ehefrau vor dem Gesetz und die Veränderung dieser Stellung wird auf Christen bezogen. Das ist der Vergleichspunkt auf der einen Seite. Bei der Ehefrau ist es der Tod des Ehemannes, der diese Veränderung herbeiführt. Bei Christen ist es der Tod von Christus. Ist dieser Vergleich deutlich? Ist eine Ehefrau und ein Ehemann. Der Ehemann stirbt, die Frau bekommt ein anderes Verhältnis zum Gesetz, das die beiden verbunden hat, weil der Ehemann tot ist. Nächster Vergleich, Christ und Christus. Christus stirbt, der Mensch oder der Christ hat ein neues Verhältnis zum Gesetz. Durchbrochen, ja, bitte.
Also der zweite Vergleich ist Christ und Christus, hast du gesagt.
Ja, gut, streng genommen ist ein Christ noch kein Christ, solange nicht Christus für ihn gestorben ist oder er es im Glauben angenommen hat. Aber das darf man sagen. Durchbrochen wird die Anwendung nun an einer entscheidenden Stelle. Das ist ganz wichtig. Bei der Ehefrau und ihrem Ehemann ist es so, der Tod des Ehemannes löst die Verbindung auf zwischen ihnen beiden. Und jetzt kommt das Eigenartige. Bei der Beziehung dieses Christen und Christus ist es so, da kommt die Beziehung durch den Tod von Christus erst zustande. Es gibt keinen Christen, der in Beziehung zu Christus steht, ohne den Tod dieses Christus. Das ist das Paradox. Durch den Tod von Christus sind die Christen mitgestorben und ihre Beziehung zum Gesetz ist nicht nur im Blick auf ein bestimmtes Gebot durchbrochen worden, sondern komplett aufgelöst. Christen haben keine Beziehung mehr zum Gesetz. Weil dieser Vers so wichtig ist, gehen wir auf einzelne Dinge noch etwas detaillierter ein. Am Anfang sagt Paulus, ihr seid gegenüber dem Gesetz getötet worden. Und diese Aussage muss mit Römerbrief Kapitel 6, Vers 14 verbunden werden. Römer 6, Vers 14, 14b, liest jemand von euch mal diesen Vers? Wo Oder ganz in Vers 14.
Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade.
Ihr lebt nicht unter dem Gesetz und darum hat die Sünde keine Macht mehr. Was heißt es, unter dem Gesetz zu leben? Es bedeutet, seinen Geboten und Forderungen verpflichtet zu sein. Manche verstehen die Aussage von Paulus so, dass Christen davon befreit worden sind, das Gesetz für die Erlangung ihres Heils zu missbrauchen. Es gibt andere Ausleger, die sind der Meinung, Christen seien von dem Verdammungsurteil befreit, das das Gesetz über den Sünder ausspricht. Meines Erachtens ist das alles eingeschlossen in das, was Paulus sagen will, aber das geht darüber hinaus. Paulus spricht hier von dem Gesetz, so wie Gott es am Berg Sinai gegeben hat, von einer heilsgeschichtlichen Grundordnung, die mit dem Tod von Jesus Christus und mit seiner Auferstehung erfüllt worden ist und an ihr Ende gekommen ist. Wenn Paulus also davon redet, dass Christen nicht mehr unter dem Gesetz leben, will er sagen, dass sie nicht mehr jener alten Epoche angehören, die vom Gesetz geprägt war. Sie gehören einer neuen Zeit an, die mit dem Tod und der Auferstehung von Jesus Christus begonnen hat. Diese Zeit ist nicht mehr geprägt vom Gesetz Gottes, wie es am Berg Sinai offenbart wurde. Warum leben Christen nicht mehr unter dem Gesetz? Weil sie gegenüber dem Gesetz getötet worden sind. Tote werden vom Gesetz nicht angesprochen und zu irgendetwas verpflichtet. Die Frage ist, wie umfassend Paulus diese Aussage meint. Auch hier wieder gibt es Ansichten, die das einschränken. Manche Ausleger meinen, Paulus rede vom Gesetz, insofern es den Sünder, der es übertritt, verurteilt und bestraft. Aber Christen stünden weiterhin unter der Verpflichtung, die Gebote Gottes zu halten. Dies ist etwa die Ansicht von Johannes Calvin. Es ist aber sinnvoll, die Aussage von Paulus in dieser Weise nicht einzuschränken. In den Kapiteln 5 bis 8 des Römerbriefes geht Paulus, wenn er vom Gesetz redet, nicht so sehr auf die verurteilende Kraft des Gesetzes ein, dass es den Sünder verdammt. Das ist erstaunlicherweise in Kapitel 5 bis 8 nicht das Thema im Blick auf das Gesetz, sondern es geht darum, welche Kraft hat das Gesetz, einen Sünder von seiner Sünde zu befreien. Und da sagt Paulus, null. Nix. Paulus geht so weit, dass er sagt, das Problem der Sünde wurde mit dem Gesetz noch schlimmer. Das Gesetz hat dem Sünder nicht geholfen, Sünde zu meiden, sondern es hat in ihm die Sünde angestachelt und vermehrt. Christen sind, das will Paulus dann wohl so umfassend sagen, gegenüber dem Gesetz als Ganzes getötet worden. Ihre Beziehung zur alten Heilsordnung, die vom Gesetz dominiert wurde, ist komplett aufgehoben worden. Christen sind gegenüber dem Gesetz getötet worden. Das heißt, sie haben sich nicht selbst getötet, sondern sie sind getötet worden durch den Leib von Christus, sagt Paulus. Mit dem Leib von Christus ist sein physischer Leib gemeint. Jesus hat für uns seinen Leib, das heißt sich selbst, in den Tod gegeben. Er ist am Kreuz hingerichtet worden. Jesus musste sterben, weil der Vater es so wollte. Und Jesus wollte unbedingt den Willen seines Vaters erfüllen, weil er ihn über alles liebte. Und auch aus Liebe zu uns hat der Vater seinen Sohn gegeben. Aus Liebe zu uns ist Jesus am Kreuz gestorben. Er hat am Kreuz die Strafe auf sich genommen, die wir verdient haben. Im Glauben an Jesus empfangen wir Vergebung unserer Sünden und neues, ewiges Leben. Mit diesem Christus sind wir gestorben. Und zwar sind wir mit Christus seinen Tod gestorben. Wir selber sind nicht irgendwie geheimnisvoll gestorben, sondern wir sind mit ihm in seinem Tod gestorben. Sein Tod wird uns angerechnet. Und zwar in der Weise, dass Gott uns gegenüber dem Gesetz als tot ansieht. Gott schließt uns rechtlich in den Tod seines Sohnes ein. Er fragt nicht danach, was wir tun oder lassen. Es geht ja um die Frage des ewigen Heils. Jetzt gibt es eine Folge davon, dass Christen mit Christus in seinem Tod getötet worden sind. Die Folge ist die, dass sie mit Christus in seinem Auferstehungsleben leben. Denn Jesus ist nicht im Tod geblieben, sondern Gott hat ihn auferweckt zu neuem, unzerstörbaren Leben. Christen gehören durch den Glauben demjenigen, der den Tod besiegt hat. Christen gehören für immer und ewig diesem Herrn, und niemals mehr können Mächte, die einstmals in der alten Zeit des Gesetzes geherrscht haben, sie zurückholen unter ihre Herrschaft. Sünde, Tod oder Gesetz. Christen sind durch den Tod von Christus hindurch zu einem neuen Leben gelangt, in dem die alten Mächte keine Herrschaft mehr ausüben können. Sie sind für immer unerreichbar für die alten Mächte, die einst ihr Leben beherrscht haben. Sie sind nicht mehr ihre Sklaven. Das Gesetz kann nichts mehr von ihnen fordern und sie für nichts mehr belangen, weil sie Christus gehören, der das Gesetz erfüllt hat und an sein Ende gebracht hat. Und am Ende schließt Paulus Vers 4 mit den Worten ab: So kann unser Leben jetzt für Gott Frucht bringen. Und das ist nicht nur so ein relativ belangloser Nachsatz am Ende des Satzes, sondern in dem gesamten Abschnitt, der von Kapitel 5 bis Kapitel 8 reicht, geht es vor allem um zwei Dinge. Im Blick auf die Zukunft, um die Heilsgewissheit, um die Gewissheit, dass das Urteil, welches Gott im jüngsten Gericht über mich ausspricht, genau dem entspricht, was er mir jetzt zusagt. Dass ich durch den Glauben an Christus Vergebung meiner Sünden habe. Im Blick auf die Gegenwart geht es vor allem um die Frage, wie kann unser Leben jetzt schon Frucht bringen für Gott? Die Antwort von Paulus: allein dadurch, dass wir Jesus Christus gehören und allen anderen Mächten für immer entzogen sind. Es ist enorm wichtig. Christus ist für uns gestorben und hat ein unzerstörbares Leben erlangt in der Auferstehung. Und nur dadurch, dass wir durch den Glauben Anteil haben an diesem unzerstörbaren Auferstehungsleben von Christus, bringt unser Leben Frucht, die Gott ehrt. Alles andere ist Asche. Und wenn sich's noch so fromm darstellt. Das Gesetz mit seiner Forderung lässt Menschen keine Frucht bringen, die Gott ehrt. Die Forderungen, die das Gesetz stellt, sind gut und gerecht. Aber das Gesetz hat keine Kraft, die Herrschaft der Sünde zu brechen. Und dies wird Paulus im Verlauf von Kapitel 7 dann noch weiter ausführen. Gibt es hierzu Fragen oder Anmerkungen? Dieses Leben,
ja,
die Frucht.
Ich meine, wir leben ja hier und können ja nicht sagen, also das Gesetz hier in Deutschland ist ja, dass man, es gibt ja ganz viele Gesetze, was man alles nicht tun darf und was man tun muss. Man kann ja nicht nur sagen, dass wenn jemand wenn irgendein Polizist kommt und sagt, das und das hat man falsch gemacht, dann sagt man, nee, ich gehöre nicht mehr zum Gesetz.
Also ich weiß, dann,
sagt man, nee, ich gehöre nicht mehr zum Gesetz, Sie können jetzt...
Ich rede dieses Gesetz, ich rede... vom Gesetz, das Gott einmal am Berg Sinai geoffenbart hat.
Aber das ist ja ewig.
Ja, dieses Gesetz beinhaltet ja nicht nur Gebote oder Verbote,
ja,
sondern hat auch Maßnahmen, die den dann betreffen, der diese Gebote übertritt. Das heißt, um dieses Gesetz geht es, um diese alte Grundordnung, die Gott einmal gelten ließ, bis Jesus gekommen ist. Und in dieser Grundordnung, in die er das Volk Israel hineingestellt hatte, war es eben so, dass das Gesetz eine ganz besondere Bedeutung hatte. Nicht die Bedeutung, dass die Israeliten sich das ewige Leben verdienen sollten. Und trotzdem haben die Israeliten die Erfahrung gemacht, dass das Gesetz ihnen nicht hilft, Gott zu dienen, obwohl es gut ist. Die Israeliten haben in ihrer Geschichte erfahren müssen, dass sie durch das Gesetz mehr Sünden begangen haben als ohne Gesetz.
Okay, das verstehe ich.
Ja.
Ich verstehe noch nicht, warum, also wenn man nicht mehr dem Gesetz gehört.
Ja.
Das Gesetz ist ja sowas wie... du sollst dich töten, du sollst. Das weißt du ja, die 10 Gebote.
Ja, zum Beispiel 10 Gebote.
Ja, okay. Das heißt, man ist nicht mehr diesen Geboten untergeordnet. Und wenn das keine Wirkung mehr, also ich verstehe einfach nicht, wie das konkret aussieht.
Ja.
Verstehst du meine Frage?
Ja, die entscheidende Frage, die Paulus hier stellt, ist die: wenn Gott mich beurteilt, das, was ich tue und lasse, vor allem dann auch im jüngsten Gericht, wird er bei mir den Maßstab des Gesetzes anlegen? Wird er das machen? Und Paulus sagt,
nur wenn wir auch mit dem Gesetz gelebt haben, wenn wir nicht mehr dem Gesetz gehört haben, dann wird er das wahrscheinlich auch nicht machen.
Genau.
Okay.
Und jetzt, gut, die zweite Frage wäre dann die, ist es nicht sinnvoll, sich auch als Christ Gesetze vorzunehmen, sich vorzunehmen, heilig zu leben, ne? Gottes Gebote einzuhalten? Und die Gefahr, die Paulus offensichtlich sieht, ist die, dass wir unsere Heilsgewissheit dann daran ablesen, was wir tun nach dem Gesetz. Verstehst du, dann hast du ein halbes Jahr über tapfer deine stille Zeit gemacht, hast täglich eine Stunde gebetet, Bibel gelesen und denkst dann, Mensch, also das ist doch gut. Das muss Gott doch anerkennen. Tut er nicht. Wenn du mit dieser Haltung vorhin trittst, halt, ja, hast du schon verloren.
Okay. Also es geht nur um die...
Aber ich sage jetzt nichts gegen Bibellesen, stille Zeit. hast du mich richtig verstanden?
Ne? Aber es das heißt jetzt nicht, dass man irgendwie erlaubt ist, dass man jetzt lügt und sagt, nee, ich gehöre nicht mehr dem Gesetz. Das ist mein Problem.
Ja, also diese Fragen, die werden wir noch im Verlauf von Kapitel 7 vertiefen.
Okay.
Ja, ja. Vielleicht eine kurze Antwort. Das, was uns zu einem Leben antreibt, was Gott gefällt, ist allein die Kraft des Heiligen Geistes, den Gott uns gibt, sofern wir an Jesus Christus glauben. Ja. Und dieser Geist bewirkt dann ein Leben, das Gott gefällt. Aber die Sünde bleibt auch im Leben von Christen eine Macht, der sie sich stellen müssen. Auch Christen bleiben Sünde.
Ne? Also geht einfach um die Kraft, die einen dazu bringt, dieses Leben zu leben, das Gott gefällt. Und die Kraft ist nicht das Gesetz, oder sollte nicht das Gesetz sein, sondern der Heilige Geist. Weil sonst, wenn die Kraft das Gesetz wäre, dann hilft die uns nicht.
Ja. Vielleicht ist es einfach in diesen zwei.
Ich glaube, das ist schon.
Es gibt eine alte Ordnung, in der das Gesetz dominierend war. Und es gibt eine neue Ordnung, in der das Wirken des Heiligen Geistes dominiert. An denen, die glauben. Ja.
Ja. Gut, Heiliger Geist im Neuen Testament, würde ich auch so sehen, aber ich glaube auch, dass der eben durch das Wort wirkt. Und nehmen wir jetzt mal die Wirkung vom Heiligen Geist und ganz besonders bezogen auf das Neue Testament. Und gerade wenn ich im Neuen Testament Imperative lese, also das, was Gott gefällt offensichtlich, dann erinnert mich das sehr, sehr stark ans Gesetz. Also immer wenn Paulus im Epheserbrief oder so offenbar sind die Werke, oder dass es sogar so weit geht zu sagen, wer das tut, der wird nicht das ewige Leben sehen, oder zumindest in diesem Sinne. Und auch wenn er da nicht sagt, wer die 10 Gebote nicht hält oder so, wird nicht das ewige Leben, aber es geht schon ziemlich in die Richtung, also es ist da eine große Deckung da.
Also ich sehe es, wie soll ich sagen, es gibt nach zwei Seiten eine Abgrenzung. Hier geht es vor allem um die Frage, wie können Christen Heilsgewissheit haben? Und da muss das Gesetz weglassen. Es gibt natürlich auch in Gemeinden Leute, wir gucken ja niemandem ins Herz, die Gnade nicht verstehen, die nicht verstehen, was wirklich Glauben ist, und dann eben die sagen, okay, wenn das so ist, dass Gott mir alle meine Sünden vergibt, dann kann ich ja machen, was ich will. So. Und das zeigt, dass er offensichtlich das Evangelium nicht verstanden hat. Aber das ist nicht das Thema. Ne? Das behandelt Paulus an anderen Stellen. Also da würde ich dann solche Aussagen von Paulus, ne? Also jemand, der bedenkenlos in groben Sünden lebt, der braucht sich keine Illusionen machen. Ne? Der würde Paulus klar auf die Stirn drücken, du bist nicht wirklich gläubig. Ja, bitte.
Gesetz, du meintest, das Gesetz hat keine Macht, 0,0 Macht, hast du gesagt, den Menschen zu erretten. Ja. In diesem Sinne, dass der Mensch das Gesetz nicht halten kann, von sich aus oder noch in einem anderen Sinne?
Also, es ist so, wenn der Mensch das Gesetz hundertprozentig einhalten würde, würde Gott ihn erretten, aufgrund seiner Werke. Wenn aber auch nur in einem Werk vom Gesetz abweicht, würde Gott ihn verdammen.
Also müsste man sagen, der Mensch hat keine Macht, aber das Gesetz...
Das Gesetz ist heilig, gerecht und gut.
Ja, weil du es eben so anders formuliert hast.
Ich versuche nur, das scharf zu formulieren, um deutlich zu machen, welche schmale Gratwanderung Paulus dann anschließend macht. Paulus selber ist sich auch bewusst, was er da sagt, dass das sehr missverständlich ist. Und darum schreibt er ja dann noch, wie sich das genau verhält, das Verhältnis von Gesetz und Sünde. Ne?
Das Gesetz ist an sich gut, aber es kann den Menschen nichts erbringen, was zur Ehre Gottes dient.
Ja.
Das ist es. Es kann nichts im Menschen erzeugen, was zur Ehre Gottes dient. Aber an sich ist es gut. Und daher ist es für uns Menschen nur nur Sinn. Aber so. Also in diesem Sinne der Gewissheit.
Es gibt das Gesetz, also wenn wir nicht töten und bewusst durch Töten, dann ehren wir doch Gott auch damit. Oder würdest du sagen, wenn wir die Dinge des Gesetzes tun, ehren wir Gott nicht?
Nochmal das Zweite.
Naja, die These war ja gerade, das Gesetz kann uns nichts bringen, was Gott ehrt. Aber wenn ich die Werke des Gesetzes tue, dann ehre ich Gott doch trotzdem. Oder würdest du sagen, wenn ich die Werke des Gesetzes tue, ehre ich Gott nicht?
Wenn du sie alle tust.
Okay.
Ohne Ausnahme, dann erst Gott. Aber so verstehe ich auch Jakobus. Ne? Also, wer das Gesetz in allem übertritt, der hat es verscherzt. Ja, dann lass uns noch 10, 15 Minuten zusammen beten, ja? So wie vorher.
Ewiger Vater, wir danken dir, dass du trotz deiner Heiligkeit und Herrlichkeit und deiner Größe und Allmacht bereit warst, uns elendige Sünder zu erlösen, dass du uns nicht verdammst, sondern dass du deinen Sohn auf diese Welt geschickt hast, damit wir dadurch Erlösung gelangen, dass er bereit war, für unsere Schuld zu sterben und unsere Schuld zu sühnen, dass er am dritten Tage auferstanden ist, weil du ihn auferweckt hast. Wir dadurch wissen dürfen, dass du das Opfer angenommen hast. Ich habe Dank, dass es nicht wir sind, die uns unser Heil verdienen müssen, dass es nicht das Gesetz ist, das wir halten müssen, sondern dass es allein deine Gnade ist, die du uns errettet hast. Dass wir wissen dürfen, dass Christus unsere einzige Hoffnung ist, die vor dir zählt und dass wir in Christus sind und nicht mehr in der Sünde. Dass du nicht unsere Sünden anschließt, sondern das Werk, was Christus am Kreuz verbracht hat. Das ist der Grund, warum wir uns freuen dürfen, warum wir dich loben können aus tiefster Seele. Weil wir es nicht wert gewesen wären, uns nur dir zu nähern. Und du warst doch bereit, uns als deine Kinder anzunehmen. Hab Dank dafür. Amen.
Amen. Himmlischer Vater, wir bitten dich auch, dass du uns bewahrst, wenn wir über manches Schwierige nachdenken, dass wir keinem Irrtum verfallen. Wir bitten dich, schenk uns allen Weisheit, dass wir dein Wort verstehen. Gib uns dazu deinen Heiligen Geist. Vor allem bitten wir dich, dass du unseren Glauben an deinen Sohn Jesus Christus stärkst und förderst. Dass du uns mit immer mehr Freude an dir und deinem Sohn erfüllst. Dass wir dich mit Freuden loben und dich preisen. Amen.
Amen.
Zusammen auch über dich reden können, dass wir zusammen reden können und singen dürfen. Vater, und ich danke dir von Herzen, dass wir gewiss sein können, dass das nur unvollkommen ist hier auf Erden. Und dass wir einmal, wenn wir bei dir im Himmel sind, Herr, noch viel schöner singen können, dass wir noch viel bessere Gemeinschaft haben und dass wir vor allem in deiner Gegenwart sind. Ich danke dir, dass du uns da jetzt schon Vorfreude schenkst, ja, und das dein Reich auch jetzt schon angefangen hat. Ja. Bitte hilf du uns auch, dass wir diese Gemeinschaften, dass wir uns dort einbringen, Herr, dass du uns Weisheit schenkst, sie zu schützen, dass wir daran arbeiten werden, Herr. Bitte schenk du uns Geduld und Frieden.
Amen. Ach, heiliger Gott, du siehst, wie oft wir in unseren Gedanken irren, ja, und wie langsam deine Wahrheit, ja, unser Herz und unsere Glieder durchdringt, ja, dass wir auch wirklich all das verinnerlichen und danach leben, ja, was wir verstehen oder verstehen wollen. Herr, du siehst, wie oft wir Falsches über dich denken. Wie oft wir meinen, eben gerade durch das Halten von Geboten und durch unsere guten Taten vor dir gerecht zu sein, wie schnell wir uns selbst etwas anrechnen, Herr, obwohl du uns gar nichts anrechnest, außer dem Tod deines Sohnes. Herr, du siehst, wie oft, wie tief in unseren Gliedern steckt, Herr, dass wir es selber versuchen, dass wir es aus eigener Kraft und ja, mit eigenem Gelingen schaffen wollen, Herr. Und du weißt, dass wir es nicht schaffen. Ach Herr, wir bitten dich, dass du uns immer tiefer fallen lassen möchtest, immer tiefer wirfst, dass wir auf dem Grund, Herr, der Gnade landen. Auf dem Felsen der Gnade, dass wir nichts mehr selber versuchen, sondern dass wir wissen und darin zufrieden sind, dass du alles getan hast. Dass wir darin auch froh und frei sind, dir zu dienen. Amen.
Amen.
Vater im Himmel, so wollen wir dir den Rest dieses Tages anbefehlen. Wir wollen dir danken, dass wir dich haben, dass du dich uns gegeben hast in deinem Sohn Jesus Christus mit allem, was du bist und hast. Wir wollen dir auch danken, Herr, für alles, was du uns sonst schenkst. Amen.
Amen.